NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Wir fragen heute in Ihrer Redezeit nach den geplatzten Gesprächen von CDU, CSU, FDP und Grünen zur Bildung einer Regierungskoalition. Ist Angela Merkel gescheitert? Wir können es auch anders betonen. Ist Angela Merkel gescheitert? Die Bundeskanzlerin zumindest auf der Suche nach einer Mehrheit. Die kostenlose Telefonnummer für Sie zum Mitreden ist die 08000 441777, 08000 441777. Wir fragen heute, ist Angela Merkel gescheitert? Die Bundeskanzlerin ja auf der Suche nach einer Mehrheit für ihre Regierung. Und hat das was mit ihr zu tun oder ist es wirklich die Schuld der FDP, wie ja in den vergangenen Tagen vielerorts immer wieder behauptet wurde, weil die ja die Sondierungsgespräche abgebrochen haben? Und während jetzt die Spitzen von FDP, Grünen, der SPD bei ihrer, na sagen wir mal, besonderen Art von Polit-Casting-Show Koalitionspartner gesucht, Station machen im Schloss Bellevue bei dem Juryvorsitzenden Bundespräsidenten Steinmeier, fragt sich wohl nicht nur die zurzeit ja nur noch geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel, wie geht es weiter? Wie kann doch noch eine handlungsfähige Regierung zustande kommen? Welche Partner müssen neu angesprochen oder müssen sogar neu geködert werden? Die Stimmen, die schon nach dem Wahldebakel für CDU, CSU und SPD eine Erneuerung an der bzw. den Parteispitzen forderten, die werden ja langsam wieder mehr und auch zunehmend wieder lauter. Finden die Sucherin, so nennen wir mal Angela Merkel, und den Verweigerer, nennen wir mal Martin Schulz, so doch noch in einer großen Koalition zusammen? Unterstützt die SPD bei ihrem Versuch, sich neu zu erfinden, schon mal eine Merkel-Minderheitsregierung? Oder müssen wir Wählerinnen und Wähler noch mal ran? Und brauchen wir dann nicht endlich mal neue Angebote auf dem Wahlzettel, auch was die ewige Kanzlerin angeht?
Sie sollte noch mal antreten, weil ja keine Alternative in Sicht ist. Aber es wird ein Nachteil werden für die CDU, weil Frau Merkel vermittelt nichts mehr. Sie sollte sich langsam zurückziehen und zur Ruhe setzen. Das bekäme ihr besser und uns auch.
Wir sehen es halt als Problem, dass sie sich einfach keine Nachfolge aufgebaut hat. Dass sie einfach da alleine auf ihrem Sockel steht und vielleicht auch nicht weiß, wie sie runterkommen soll.
Frau Merkel hat noch nie neben sich jemand geduldet. Sie hat ihre Sache bisher noch gut gemacht, aber es gibt eben keinen Nachfolger. Wer soll es denn machen?
Ich finde, sie hat eigentlich ihre Rolle echt gut gemacht. Kann sie sich auch gerne wieder wählen lassen. Sie präsentiert uns in der Welt sehr gut und macht gute Kontakte zu allen anderen Staatschefs.
Ich persönlich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von ihr, möchte aber auch ehrlich gesagt gerade nicht in ihrer Haut stecken. Und finde es ein bisschen kurz gedacht, nur zu sagen, dass sie an ihrer Macht gerade festhalten will. Also mein Eindruck ist, dass sie das tatsächlich wollte mit der Koalition. Ich würde auf dieses Affentheater von Christian Lindner persönlich nicht eingehen. Entweder sie hat ihn unterschätzt, vielleicht hat sie gedacht, der pokert nur.
Naja, sie alleine ist ja nun auch nicht da gewesen. Es waren ja die anderen auch alle mit da und haben ihr auch Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Am meisten Herr Seehofer. Ich meine, der sollte überlegen, ob er nicht seinen Hut nimmt.
Sie müsste endlich mal ihre Position klar machen. Die ist mir zu wischiwaschi. Sie sagt nie, was sie will. Sie will es immer allen recht machen und vermitteln und so. Und so funktioniert es leider bei uns auch nicht.
Ja, ganz schön deftiger Tobak. Die Bundeskanzlerin auf der Suche nach einer Mehrheit. Wir fragen heute, ist Angela Merkel gescheitert mit den Jamaika-Verhandlungen, die nicht zu einem Ergebnis geführt haben? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann rufen Sie uns gerne kostenlos an über 08000 441777, 08000 441777. Ist Angela Merkel gescheitert? Die Bundeskanzlerin auf der Suche nach einer Mehrheit. Wir wollen heute mal fragen und diskutieren, welche Rolle tatsächlich Angela Merkel in den vergangenen Monaten gespielt hat. Unsere Bundeskanzlerin, die jetzt noch geschäftsführend im Amt ist. Die ersten Meinungen hat Silvia Buckel für uns gesammelt und ich setze hier nochmal einen drauf. Ich habe eine E-Mail bekommen von Michael Endulat aus Bremerhaven, der schreibt: Helmut Schmidt hat mal über Angela Merkel vor laufender TV-Kamera gesagt, die kann es nicht, und meinte das zu ihrer Kanzlerschaft. Der Mann hat recht, ich würde es begrüßen, wenn sie abtritt. Zu den Sondierungsgesprächen Jamaika wurde verschiedenerorts ja das Verhandlungsgeschick lobend erwähnt. Das ist, zumindest nach Meinung von Michael Endulat, eine Legende. Es lief doch so ab, schreibt er, macht ihr mal und ich komme dann dazu, wenn es besprochen und erledigt ist. Die konservative Medienwelt, so nennt er uns, nennt das dann Verhandlungsgeschick. Soweit die Meinung von Michael Endulat, der uns per Mail geschrieben hat heute zur Redezeit. Professor Dr. Michael Hüther ist Direktor am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Schönen guten Abend, Herr Dr. Hüther.
Guten Abend, Herr Kuhnt.
Ja, Frage an Sie. Sie haben bisher ja auch immer gesagt, ja, also Christian Lindner hätte den Tisch nicht verlassen sollen. Aber was sagen Sie denn zum Verhandlungsgeschick von unserer Bundeskanzlerin bei diesen Jamaika-Sondierungen? Sind Sie auch der Meinung, dass da möglicherweise ein bisschen mehr hätte kommen können?
Ja, es sind ja zwei unterschiedliche Dinge, wie man die Lindner-Aktion bewertet und wie man das bewertet, was die Kanzlerin gemacht hat. Ich glaube, es ist ja zu sehen, wir haben eine Situation, da kommen Menschen zusammen, die kulturell in ihrem Habitus, in ihren Einstellungen weit voneinander waren und noch nie zusammen regieren mussten. Und wenn das so ist, dann muss man am Anfang Führung übernehmen. Dann kann man nicht nur Detaildiskussionen als Übung machen und hinter sich wundern, dass man 62 Seiten mit vielen Klammertexten hat. Meine Vorstellung wäre gewesen zu sagen, lass uns am Anfang doch mal in einem engen Kreis definieren, was sind denn die 5, 6 großen zentralen Themen, die dieses Land in den nächsten Jahren herausfordern. Die Digitalisierung, der demografische Wandel, die Globalisierung, der Klimawandel und Europa. Und zu jedem dieser Themen ein paar Unterpunkte definieren und dann definieren wir mal, wie wir eigentlich vorgehen wollen, dass wir technologieoffen sind, dass uns das Ziel interessiert und wir beim Weg flexibel sind. Und dann in die entsprechenden Diskussionen zu gehen, so wie man es jetzt gemacht hat, war der Sack nicht zuzubinden. Und insofern ist das ja nicht nur ein Scheitern der FDP, das war auch nie meine Einschätzung alleine, sondern eines Scheiterns aller. Bei der FDP ist aber die Frage, wohin führt das? Denn wenn man sich so äußert, wie man es auch heute getan hat, gibt es ja auch künftig keinen Sinn für solche Gespräche. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt.
Aber nun hat ja Angela Merkel als Kanzlerin eigentlich die Aufgabe gehabt, diese Partner zusammenzuführen. Und das ist ja offensichtlich eben letztlich nicht gelungen. Ja. Also ist sie letztlich auch mit ihrer Form von Politik, mit ihrer Form von Moderation, mit ihrer Form von Kommunikation gescheitert?
Da würde ich sagen, ja. Denn es war gerade hier etwas gefordert, was sie typischerweise eigentlich nicht gerne macht, nämlich selbst nach vorne zu gehen, als erstes die Themen nennen und dann mal die anderen dahinter versammeln. Also hier wirklich deutlich zu sagen, lass uns mal die Kernthemen zu identifizieren und dann gemeinsam darüber den Weg finden. Und wenn man das in einer solchen Ausgangssituation nicht macht, sondern glaubt, man könnte das wie üblich verhandeln, dann ist es nicht gelungen und dann ist es auch ein Scheitern. Mir ist dann immer gesagt worden, ja, du bist so ein naiver Ökonom, so stellt sich das einer vor, wie man da verhandelt. Aber da kann ich immer nur sagen, ja, dieses Verfahren der Kanzlerin ist jedenfalls gescheitert.
Mhm. Professor Paul Nolte ist Historiker und Soziologe an der Freien Universität in Berlin. Schönen guten Abend, Herr Professor Nolte.
Ja, schönen guten Abend, Herr Kund.
Ja, ich habe auch noch ein paar Mails bekommen zum Thema, sollte man eigentlich, so wie Angela Merkel, sich da tatsächlich nochmal zur Wahl gestellt haben und dann eben letztlich ja doch an sich selbst möglicherweise scheitern. Rainer Fellensick aus Nordenham schreibt, leider hat Angela Merkel offensichtlich eine gestörte Selbstwahrnehmung, was ja nichts Besonderes ist bei Leuten, die zu lange Macht ausüben. Sie hat immerhin unheimlich viele Prozentpunkte verloren und sie hätte eigentlich längst zurücktreten müssen. Diesen Gefallen hat sie dem Land leider nicht getan, schreibt jetzt zumindest Rainer Fellensick aus Nordenham. Und eine E-Mail kommt auch von Annegret Gallus aus Hannover. Unser Land ist Angela Merkel meines Erachtens zu großem Dank verpflichtet für ihr in vielen Fällen sachorientiertes Handeln in der Vergangenheit und ihren weitgehenden Verzicht auf persönliche Eitelkeiten. Aber auch sie schreibt, ich plädiere für die Verlängerung der Legislaturperiode auf 5 Jahre und die Begrenzung der Kanzlerschaft einer Person auf 2 Legislaturperioden. Frau Merkel sollte uns noch eine Weile, aber keine weiteren 4 Jahre als Kanzlerin erhalten bleiben. Hat Angela Merkel auch aus ihrer Sicht als Historiker da wieder den Absprung nicht rechtzeitig geschafft, wie das ja doch viele Kanzler auch vor ihr nicht richtig eingeschätzt haben?
Ich glaube, diese Frage stellt sich eher noch in die Zukunft hinein, diese Diagnose des Scheiterns jetzt zu treffen. Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche ein paar Tage danach ist nach meinem Eindruck viel zu früh. Zunächst einmal hat es ein sehr schlechtes Wahlergebnis gegeben für die Union, in der Tat. Und da fand ich auch die Reaktion der Bundeskanzlerin und Parteivorsitzenden der CDU am Wahlabend und danach doch sehr enttäuschend und nicht ausreichend. Wir machen weiter so wie bisher, diese 7 oder 8 Prozentpunkte minus, die stecken wir mal einfach so weg, als sei nichts gewesen. Das ist nicht verstanden worden. Das ist nicht gut angekommen in der Bevölkerung und ich glaube, es ist auch nicht gut angekommen in der eigenen Partei. Nur das Problem ist, dass die eigene Partei noch nicht so weit ist, Angela Merkel abzulösen. Zu einem Absprung oder Wechsel gehören ja immer viele Beteiligte und gehört auch dazu, dass auch andere dann in die Bresche springen, in die Bütt steigen. Es wurde gesagt, haben wir vorhin gehört, kein Nachfolger, keine Nachfolgerin aufgebaut. Ja, aber wer könnte das denn sein? Also nüchtern betrachtet könnten natürlich...
Na, wenn man keinen aufgebaut hat, gibt es auch keinen.
Ja, aber vielleicht muss man auch gar keinen aufbauen. Ja,
kommt immer einer aus dem Gebüsch.
Sind welche im Gebüsch, es stehen auch welche da, die Angela Merkel... Natürlich hat sie Leute aufgebaut. Ursula von der der Leyen ist ein ganz klassisches Merkel-Gewächs. Sie hat mit Merkels Fürsprache viele Ministerien, nicht zuletzt das harte Verteidigungsministerium, mit welchem Erfolg oder Affären, die an diesem Amt immer kleben, auch immer durchlaufen. Natürlich könnte Ursula von der Leyen jederzeit das Kanzleramt übernehmen. Die ist jederzeit kanzlerfähig. Nur, was sagt die eigene Partei dazu? Ja, und hier kommen auch die Stimmungslagen und Strömungen in der Union zur Geltung. Viele spekulieren ja in der eigenen Partei, aber auch außerhalb und nicht zuletzt auch in der Journalie, die jetzt gegen Merkel schreibt, darauf, dass die liberale Merkel endlich wegkommt und dann wird die CDU wieder richtig konservativ. Ja, Problem, das kann man mit der von Merkel aufgebauten Nachfolgerin zum Beispiel,
mögliche Nachfolgerin
Ursula von der Leyen, aber nicht haben. Also ist das nicht so einfach. Und für einen Jens Spahn ist die Partei im Moment noch nicht ganz bereit, obwohl ich glaube, dass es sehr auf in langer Perspektive sehr auf Herrn Spahn zulaufen wird.
Gut, gehen wir nochmal ganz kurz von Angela Merkel weg. Eine Frage würde ich an Sie als Historiker wirklich gerne nochmal stellen. Ist das eigentlich noch zeitgemäß, wenn wir sozusagen bei uns die Kanzlers immer lange wählen lassen können und sagen, okay, noch eine Legislaturperiode. Ist es nicht tatsächlich so, wie wir das von der einen Hörerin da eben in unserer E-Mail auch gelesen haben, dass natürlich dadurch auch so ein bisschen die Distanz zur Basis entsteht, weil man plötzlich möglicherweise das Gefühl hat, gerade wenn man so große Koalitionen durchregiert hat, wir machen das schon irgendwie und das Volk kann alle 4 Jahre mal abstimmen, aber dann bin ich auch weiterhin an Bord. Und wir haben es ja bei Helmut Kohl erlebt, der hat es ja auch nicht rechtzeitig aufgegeben, andere Kanzler vor ihm auch nicht. Müssen wir darüber nachdenken, dass wir sowas vielleicht auch, um diese Politiker vor sich selbst zu schützen, dann rechtzeitig sozusagen aus dem Rennen nehmen?
Also für mich ist das kein zentraler Punkt. Man könnte darüber reden, aber es passt irgendwie auch zu unserem politischen System, nicht so wie zu dem amerikanischen, zu sagen, da haben wir diese 2x4 Jahre und dann ist auch das Ende da. Wenn es um die mögliche, vielleicht ist das ja gar nicht so, Entfremdung von der Basis geht, dann müsste man ja anfangen, anders zu zählen. Denn die meisten, die nehmen Sie Helmut Schmidt, welche Spitzenämter, in denen er schon auf ganz anderen Wellenlängen getickt hat als Otto Normalverbraucher, hat er schon vor seiner Kanzlerschaft durchlaufen. Da hätte er erst gar nicht Kanzler werden dürfen, weil er vorher schon zu weit von der Bevölkerung entfernt war. Also das sind einfach auch das Leben von Berufspolitikern, das müssen wir auch ein Stück weit ernst nehmen. Ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt. Dieser Übergang, der Ausstieg aus dem Amt, der ist immer verdammt schwer zu finden und tatsächlich ist es noch niemandem gelungen, bisher rechtzeitig abzuspringen. Wir sind gespannt, ob Angela Merkel da eine Ausnahme machen wird.
Ralf Beumann ist Korrespondent bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Autor des Buches Die Deutsche, Angela Merkel und wir. Schönen guten Abend, Herr Beumann.
Guten Abend.
Nun kennen Sie wahrscheinlich Angela Merkel aufgrund Ihres Buches und der Recherche dafür so gut wie kein anderer von uns hier. Was treibt die Frau an, sich sozusagen nach auch so einem Scheitern der Gespräche hinzustellen? Und da war sie ja relativ souverän, muss man sagen, auch ruhig, zu sagen, okay, wir finden schon irgendwie eine Lösung und ich mache das schon irgendwie. Also was geht so in ihr vor? Ist sie so unaufgeregt oder versucht sie sich dann selber runterzuholen?
Naja, ich glaube, dass sie in ihrem Leben einfach auch schon sehr viel dramatischere Situationen erlebt hat. Also wenn man an die Finanzkrise denkt, an die Eurokrise, wo man dachte, wenn wir jetzt heute Abend in dieser Nachtsitzung die falsche Entscheidung treffen, geht morgen die uns vertraute Welt unter. Das kapitalistische Wirtschaftssystem existiert nicht mehr und wir stellen Suppenküchen auf den Straßen auf. Verglichen dazu sind das ja jetzt wirklich relativ ungefährliche Situationen, die sie jetzt in dieser überschaubaren Welt der deutschen Innenpolitik zu absolvieren hat. Was sie antreibt, ich glaube, zum einen sagte mir auch einer der Unterhändler, fand ich eine ganz witzige Formulierung, macht es sie gerade scharf, dass es jetzt so ein paar Leute gibt, von Christian Lindner bis Jens Spahn, die gerne an ihrem Stuhl sägen würden. Ich glaube, den Lindner hat sie wirklich gefressen seit seiner zum Teil ja auch sehr polemischen Kritik in der Flüchtlingskrise. Und das spornt sie jetzt erst recht an. Und von der Sache ist es ja so, dass sie es taktisch, machttaktisch wieder sehr geschickt verstanden hat, nach dieser Bundestagswahl ihre Lage wieder zu stabilisieren. Also ich würde Herrn Nolte recht geben, dass man am Tag nach der Wahl bei ihrem Auftritt, Stichwort, ich habe alles richtig gemacht und wir müssen nichts verändern, ein bisschen die Bodenhaftung verloren hatte und ich da auch für ein paar Tage dachte, oh, jetzt geht es vielleicht doch zu Ende. Aber sie hat es ja ganz gut geschafft, die Wogen wieder zu glätten, sich aus taktischen Gesichtspunkten klug zurückgehalten in den Koalitionsgesprächen, sodass auch das Scheitern jetzt eben relativ wenig an ihr hängen bleibt, weil sie ja auch nicht die Gespräche für gescheitert erklärt hat, sondern eben Herr Lindner dann irgendwann mal rausgegangen ist, womit er, glaube ich, auch nicht gerechnet hat, dass er rausgehen müsste, weil er immer hoffte, es würde an Divergenzen zwischen CSU und Grünen beispielsweise scheitern.
Nun gibt es ja durchaus mittlerweile zunehmend kritische Stimmen, die da sagen, Angela Merkel hat nicht nur in diesen Verhandlungen im Grunde keinen Überbau gebildet und hat im Grunde auch nicht gesagt, in die Richtung würde ich es gerne haben, seid ihr bereit, mir zu folgen, sondern sie hat die anderen reden lassen und hat dann versucht, hinterher vielleicht möglicherweise an der einen Stelle sich da draufzusetzen oder dran zu hängen, um dann wieder vorne wegzulaufen. Ist sie so eine Politikerin aus ihrer Sicht und hat sie sich ihnen gegenüber möglicherweise auch mal dazu geäußert und hat gesagt, ja, also ich lasse die Dinge wirklich laufen und wenn ich das Gefühl habe, jetzt hat sich eine Mehrheit gebildet, dann setze ich mich drauf. Und dann empfülle ich der Mehrheit ihren Wunsch sozusagen.
Also das würde sie so nie sagen, selbst im kleinen Kreis nicht. Aber ja, natürlich ist sie, glaube ich, inzwischen auch noch nach 12 Jahren Kanzlerschaft auch einigermaßen abgeklärt und auch abgegessen von dem, was so an tagespolitischen Aufgeregtheiten da immer geschrieben wird. Und was sie schon immer sagt, wenn diese ganzen Aufforderungen kommen, sie solle doch mal Positionen beziehen, ja, dann würde sie sagen, ja, was ist denn dann hinterher? Wenn sie jetzt in die Koalitionsverhandlungen reingegangen wäre, mit einer klaren Position, ich will das und das und das. Es hätte keine 24 Stunden gedauert, dann wäre sie damit bei ihren 3 Verhandlungspartnern auf die Nase geflogen und dann wäre sie jetzt wirklich gescheitert und müsste zurücktreten.
Und es ist wirklich darum gegangen, ja, zu sagen, das und das ist es, sondern lass uns mal gemeinsam erst die Themen identifizieren. Also ich glaube, auch da hat sie nicht den Zugang zu, weil ich meine, sie scheitert doch eigentlich immer dann oder läuft dann ein bisschen auch in eine Richtung, wo sich wundert, weil sie sonst eigentlich nicht tut, wenn sie spontan zu Äußerungen oder auch zu Handlungen gezwungen wird. Auch die Entscheidung am 4. September in der Nacht, die berühmte 2015. Mhm. Also man hat immer so ein bisschen den Eindruck, und das zeigt sich ja manchen anderen, dass wenn das so spontan daherkommt, dann hat sie es nicht vom Ende her durchdacht, dann kann dieses Kalkül nicht tragen. Und das ist, glaube ich, schon auch eine systematische Schwäche. Und deswegen hat sie sonst, wenn sie es denn vermeiden kann, immer auch diese ganz distanzierte Haltung zu Inhalten. Man weiß ja auch im Grunde nicht mehr, ob noch irgendwas von den marktwirtschaftlichen Ideen, die sie auf dem Leipziger Parteitag 2003 ja vehement nach vorne getrieben hat, noch für sie Bedeutung hat. Das ist ja alles nicht zu greifen. Sie hat ja eigentlich auch nicht erklären können, warum sie für diese Bundestagswahl noch mal kandidiert. Ich meine, zu sagen, sie hat Erfahrung, das finde ich ein bisschen putzig, wer nach 12 Jahren keine Erfahrung hat. Also der wird schon aus den Gründen nicht wieder gewählt. Also Erfahrung ist dann kein wirklich überzeugendes Argument.
Also sie als Wirtschafter vermissen im Grunde auch sozusagen eine wirtschaftliche Strategie von der Kanzlerin, die ja gut in den letzten Jahren ja wahrscheinlich aus ihrer Sicht sowieso falsch ausgerichtet war, weil da ja Sozialdemokraten an ihrer Seite waren, während sie sich jetzt wahrscheinlich die FDP gewünscht hätten.
Naja, sie hat in der Euro-Krise in einer Situation, wo es auch kein Masterbook gab, glaube ich schon eigentlich schrittweise die Dinge durchdrungen und dann ist sie auch den Weg gegangen. Das ist ja nicht so, dass wir da vorher hätten ein Skript gehabt, das man hätte durcharbeiten können und dann ableiten. Aber in der letzten Legislatur in der Tat hat sie ja auch überhaupt keine eigenen Akzente gesetzt. Es ist dann das Flüchtlingsthema auf sie zugekommen, aber schon von der Koalitionsverhandlung 2013 war nicht zu erkennen, wo sie dahin hin wollte.
Ja, also ich glaube schon, um das vielleicht kurz zu sagen, dass sie wirtschaftspolitische Überzeugungen hat und dass sie sogar relativ nah dem Leipziger Parteitag liegen, immer noch in ihrem Innern. Und dass sie ja auch immer wieder sagt, der Chinese schläft nicht, wir müssen wettbewerbsfähig sein und so. Aber es gibt für ein solches Programm einfach keine Mehrheit in der deutschen Bevölkerung. Das muss man einfach sehen.
Unser Thema heute, die Bundeskanzlerin auf der Suche nach einer Mehrheit für eine neue tragfähige Regierung, ist Angela Merkel gescheitert, nachdem die Jamaika-Verhandlungen im Grunde dann letztlich nicht gefruchtet haben. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, wenn Sie eine Meinung zum Thema haben, dann rufen Sie uns gerne kostenlos an 08000 441777, 08000 441777. Diskutieren Sie gerne mit unseren Experten. Ich stelle Sie Ihnen einfach nochmal vor, Professor Dr. Michael Hüter, Direktor am Institut der Deutschen Wirtschaft, wir haben ihn gerade gehört, Professor Paul Nolte, Historiker, Soziologe an der Freien Universität Berlin und Ralf Bollmann. Er hat ein Buch geschrieben, Die Deutsche Angela Merkel und wir. Also wenn Sie diskutieren wollen, wenn Sie Fragen haben und wenn Sie eine Meinung haben, vor allen Dingen zum Thema, dann rufen Sie uns an 08000 441777. Herbert Port aus Kiel, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Herr Kohnt. Mein Gruß gilt der erlesenen Runde bei Ihnen. Sind ja alles honorige Namen.
Was Sie jetzt in der
Situation angeht, so müsste die SPD doch eigentlich mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn sie jetzt nicht in eine Koalition mit Angela Merkel gehen würde.
Warum?
Der Journalist Heiner Bremer hat neulich bei NTV die Sache auf den Punkt gebracht und hat gesagt, dass Angela Merkel ja jetzt angeschlagen ist und dass sie sich im Lauf der nächsten 4 Jahre eigentlich auch weiter demontieren wird. Und nach Lage der Dinge würde eine Ersatzperson, gleichgültig wer das jetzt ist, der Angela Merkel ersetzen könnte, würde die Chance bekommen, dass er sich im Lauf der nächsten 4 Jahre profiliert, sodass die SPD am Ende der Legislatur bei der nächsten Bundestagswahl wieder in die Röhre gucken wird. Eins ist doch klar, die SPD wird jetzt mit oder ohne Neuwahlen nicht den Kanzler stellen. Das heißt, an ihrer Situation wird sich gar nichts ändern. Und das wäre für mich jetzt eigentlich die Chance, obwohl ich kein SPD-Wähler bin, aber ich glaube, dass die SPD weit unter Wert gehandelt wird zurzeit, auch für die SPD mal wieder eine Chance aufzubauen.
Okay, Herbert Port aus Kiel, vielen Dank. Tut mir auch leid, dass Sie so lange gewartet haben. Wir haben dann an der Leitung Bert Weingarten aus Hamburg. Guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ja, der Wähler hat 7 Parteien in den Bundestag gewählt und Frau Merkel hat ja dann sondiert. Die Sondierung ist gescheitert und jetzt erklärt sie, dass ihr das Ergebnis nicht gefällt und sie spricht sich für Neuwahlen aus. Und auf meinen Vorredner möchte ich noch eingehen, Herr Schulz, der im Wahlkampf die Wähler gebeten hatte, der SPD seine Stimme zu geben, um Regierungsverantwortung zu übernehmen, erklärt nach der Wahl, dass auch der SPD das Wahlergebnis nicht passt. Es ist einfach nicht passend und die SPD in die Opposition geht. Also da muss man sich schon fragen, wo sind wir mit unserer Demokratie hingekommen? Auch wenn man das Gute will, aber aus Unvermögen man praktisch derart scheitert, dann sollte man sich wirklich fragen, und das ist nicht nur Frau Merkel, sondern auch, ich meine auch Herr Schulz, ob man nicht besser zurücktritt. Und ich denke, die Demokratie sollte daraus lernen, dass wir uns dringend weiterentwickeln sollten. Man konnte ja auch damals bei Herrn Kohl sehen, dass einfach nach der 2. Legislaturperiode im Amt als Kanzler er immer mehr in die Selbstständigkeit des Regierens überging und immer weniger Debatten eigentlich stattgefunden haben. Das Gleiche konnte man auch bei Frau Merkel eigentlich sehen, insbesondere in ihren Einzelentscheidungen, auch zur Flüchtlingskrise etc. Und ich denke, die Demokratie sollte sich das als Beispiel nehmen, um sich weiterzuentwickeln und tatsächlich eine Amtszeitsbegrenzung einzuführen von 2 Legislaturperioden, also maximal 8 Jahre.
Ja, vielen Dank, Bert Weingarten aus Hamburg. Professor Paul Neuter, können Sie uns als Historiker nochmal einordnen? Wir haben jetzt gerade eben gehört, also wir sind im Grunde in einer Situation, wo die politischen Parteien mehr oder weniger doch sich selbst, also als Partei, in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Haben Sie das Gefühl auch oder ist das ein Fehlgedanke, den wir jetzt möglicherweise haben?
Das müssen Sie natürlich auch tun. Wir sind ja eine Parteiendemokratie und das ganze System, das ganze Spiel, was wir ja jetzt auch mit einer gewissen Spannung und Faszination auch verfolgen bei allen Unwägbarkeiten und Unbehaglichkeiten, die uns da auch kommen, das beruht ja darauf. Wir wählen Parteien, Parteiführerinnen und Führer, Kandidatinnen und Kandidaten in Wahlkreisen, Listen und dann sollen die Parteien was daraus backen. Das klappt jetzt im Moment nicht so gut und das ist tatsächlich schon auch, ich bin auch weit entfernt von Panik und was Herr Bollmann gerade gesagt hat über die vergleichsweisen Stürme im Wasserglas, die wir jetzt innenpolitisch erleben, dem kann man auch nur beipflichten. Aber es ist schon auch in historischer Perspektive, wenn man das mal Revue passieren lässt, ist das schon eine sehr ungewöhnliche Situation. Denn in diesem Sinne sind eigentlich noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik seit 1949, 53, man kann wirklich die ganze Zeit zurückgehen, sind eigentlich noch nie Koalitionsverhandlungen gescheitert und nach allen vernünftigen Begriffen waren das ja Koalitionsverhandlungen, die mal unter dem merkwürdigen Begriff der Sondierungsgespräche da aus taktischen Gründen gestartet sind und dann weiter so bezeichnet worden sind. Aber wenn man so detailliert verhandelt über 3 oder 5 oder 7 Gigabyte Dekarbonisierung, dann sind das ja keine Sondierungsgespräche mehr. Und ich stimme auch Herrn Hüter zu, dass dieses Pferd falsch aufgezäumt worden ist mit dieser Detailversessenheit. Was übrigens nicht nur die Schuld von Angela Merkel gewesen ist, also mit Verlaub, Herr Hüter, da hätte ja auch vielleicht mal Frau Göring-Eckardt sagen können oder Herr Lindner, Moment mal, wo sind denn hier unsere 5 Essentials? Ich glaube nicht, dass das die Schuld von Angela Merkel gewesen ist, sondern eher eine falsche Polung sozusagen in der politischen Klasse tatsächlich insgesamt in solchen Sondierungsgesprächen, sprich Koalitionsverhandlungen, das schon viel zu detailgenau festlegen zu wollen, was da eigentlich abläuft.
Paul Neuter, an Sie aber auch nochmal die Frage, jetzt wird ja wieder die SPD daran erinnert, dass sie eine staatspolitische Verantwortung hätte. Können Sie dieses Argument nachvollziehen? Oder ist, Sie haben ja gerade gesagt, die Partei muss nicht natürlich erstmal an sich selber orientieren, muss an sich selber denken. Jetzt kommen ja eben diese Stimmen, ihr müsst aber hier im Sinne einer Regierungsfähigkeit und so dann an die Seite der Kanzlerin rücken, auch wenn ihr es nicht wollt. Ist das ein Argument, dass man das richtig ist, dass man folgen muss?
Also das Argument ist sicherlich richtig und das ist auch ein Argument, das ja sicherlich der Bundespräsident auch Herrn Lindner in Schloss Bellevue zugeflüstert hat. Hier, du kannst nicht permanent Nein sagen, sondern dann musst du auch was anderes sagen. Und für welche Regierung würdest du dich denn einbinden lassen? Vielleicht hat der Bundespräsident Herrn Lindner auch vorgeschlagen, ob ihm vielleicht lieber wäre, in eine von Martin Schulz geführte Koalition sind auch vier Parteien mit den Linken und den Grünen einzutreten. Das wäre dann so eine Art progressive Allianzkoalition, ja, vielleicht würde Herr Lindner sich daran, also meines Wissens nach hat diese Gruppierung eine parlamentarische Mehrheit, ja. Dann kann man mal über diese Linkskoalition nachdenken. Ich wundere mich, dass Herr Schulz da nicht auf diese Idee gekommen ist, da sieht man, wie weit der sozusagen in seiner Verweigerungs- und Oppositionshaltung schon eingemauert ist, ja. Aber die SPD hat einfach dieses Trauma des in die staatspolitische Verantwortung gezogen werdens, das ist mehr als 100 Jahre alt, das kommt im Grunde aus der Zustimmung zum Ersten Weltkrieg, genauer gesagt zu der Bewilligung der Kredite im Reichstag für den Ersten Weltkrieg. Und das ist ein ganz tiefes Trauma. Wenn dieses Trauma nicht wäre, dann würde es der SPD viel leichter fallen, jetzt auch pragmatisch zu agieren und pragmatisch zu sagen, wir machen mit oder wir machen mal
nicht. Naja, und 1929 nicht zu vergessen, als die letzte parlamentarische Koalition der Weimarer Republik hat platzen lassen.
30, ja. Nun will ich Jamaika hier an dieser Stelle nicht offiziell beerdigen, aber wir wollen den Begriff heute auch jetzt nicht überstrapazieren. Trotzdem nochmal an Ralf Bollmann als Kenner der Kanzlerin die Frage, war die eigentlich jemals ein Fan von dieser Konstellation, wenn wir jetzt mittlerweile rausgestellt haben, dass sie eigentlich so übersichtliche Konstellationen viel mehr mag und sie möchte auch gerne mit Dingen konfrontiert werden, die sie einigermaßen einordnen kann. Hat sie sich mehr oder weniger widerwillig in diese Sondierungsgespräche reindrängen lassen, nachdem ja vor allen Dingen Schulz auch nach der Wahl direkt gesagt hat, auch nochmal in dieser sogenannten Elefantenrunde ja zu ihr gesagt, also ihr seid jetzt dran und die wird euch schon alles schenken, was ihr haben wollt. Und dann musste sie irgendwie reagieren, weil er ja nicht mehr da war.
Ja, also die Frage habe ich mir in der Tat auch schon gestellt. Und also am Anfang hatte ich schon den Eindruck, dass sie vielleicht dieser neuen Konstellation was abgewinnen kann auch. Aber ich meine, sie musste sie natürlich auch sondieren von dem Hintergrund der Lage. Am Sonntagabend, Sonntagnacht machte sie ehrlich gesagt aus der Nähe betrachtet so einen gelösten Eindruck, dass ich fast das Gefühl hatte, dass sie am Schluss, so wie es dann auch gelaufen war, wie gesagt, gar nicht so unglücklich war, dass wie es dann auseinandergegangen ist und dass sie vielleicht nicht vier Jahre lang diese schwierige Koalition mit einem Koalitionspartner Christian Lindner, mit einem unberechenbaren Finanzminister Kubicki, der dann immer nach Brüssel gereist wäre, um europapolitische Entscheidungen auszuhandeln, dazu führen und mit Leuten, das ist ja der Unterschied, die darauf lauern, sie irgendwie irgendwann mal möglicherweise zu Fall zu bringen. Also das vielleicht, ja, war es ja auch nach dem Verlauf dieser vier Wochen am Ende tatsächlich gar nicht so unglücklich darüber.
Ich glaube, man kann doch sagen, dass ja eine schwarz-grüne Koalition lieber gewesen wäre. Ja. Die hat sie 2013 nicht bekommen, weil die Grünen da nicht bereit waren zu springen. Und insofern ist die Diagnose von Lindner vielleicht auch nicht ganz falsch, dass die sozusagen der Ausgleich der drei Seiten in diesem Dreieck nicht ganz stimmt.
War schon also auf der atmosphärischen,
dass die FDP einfach auch atmosphärisch eine Unwucht darstellte und man das Gefühl hatte, da gibt es nicht genug Verbindungslinien, wo CDU, CSU und insbesondere die CDU mit der FDP auch mal gegen die Grünen sind.
Ja, also das war ehrlich gesagt, um das noch kurz zu sagen, mit Händen zu greifen in dieser Nacht, wie sich da Union und Grüne verbrüdert haben, wie familiär die Atmosphäre auf einmal war, als die FDP draußen.
Aber das zeigt ja auch im Grunde das Versagen einer Verhandlungsführung. Denn es ist ja natürlich verständlich, dass die Grünen und die CDU, die in den letzten vier Jahren gemeinsam in diesem Parlament gesessen haben, die FDP war ja außen, die war ja nirgends personell präsent in diesen Strukturen, in denen man täglich in irgendeiner Weise in Berlin aufeinander trifft, dann muss ich natürlich die auch mal einbinden. Ich kann ja nicht CDU, CSU und Grüne, die sozusagen in vielen, auch in den Landesregierungen, in vielen Dingen zusammenarbeiten, sich kennen, Vertrauensverhältnisse haben, dann sagen, ich brauche ja einen vierten, damit die Mehrheit hinhaut und den behandle ich aber dann nicht adäquat. Also insofern ist es auch hier Ausdruck, so kann man solche Verhandlungen nicht führen. Und vielleicht ein Punkt. Wir
müssen mal mit dem, ich muss ihn mal bitten. Ich muss ihn mal bitten und auch unterbrechen. Wir sind mittlerweile, sagt uns zumindest Thomas Roos aus Weimar, an einem Punkt angekommen, wo wir hier so ein Merkel-Bashing machen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Das ist ja klar. Wir wollen das schon offen diskutieren, die ganze Geschichte hier. Ist aber natürlich auch so, dass unsere Hörerinnen und Hörer viele Beiträge in diese Richtung geleistet haben. Aber Thomas Roos schreibt zum Beispiel, er kommt aus Weimar, die Beiträge sind in Teilen skandalös. Die selbsternannten Experten blenden aus, was Frau Merkel bisher geleistet hat. Den Deutschen geht es trotz aller Krisen gut wie nie. Alle in der Welt bewundern diese Regentin, nur wir suchen ständig nach Fehlern, Anzeichen für ihr Scheitern. Wir Deutschen bleiben Nörgler, Neider und ständig unzufrieden. Und keiner von uns habe bisher Alternativen aufgezeigt.
Das ist nicht unsere Aufgabe. Und zweitens bestreitet auch niemand, dass Merkel große Verdienste hat.
Ich habe auch noch eine E-Mail bekommen von Jörg Martin aus Braunschweig. Es geht in die ähnliche Richtung. Angela Merkel wurde durch die Wähler dafür bestraft, dass sie eine der mutigsten Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte getroffen hat, nämlich Hunderttausenden von Menschen das Leben zu retten. Das zeigt eine in Deutschland weiterhin tief sitzende Furcht vor Fremden und vor dem Verlust von Reichtum. Ich gehe davon aus, dass strategische Überlegungen der Parteien zum Scheitern von Jamaika geführt haben. Und bei möglichen Neuwahlen befürchtet Jörg Martin eine erhebliche Stärkung der AfD, geht dann in die Geschichte und sagt, es ist im Grunde ein Vergleich zur ersten Mehrheit der NSDAP im Januar 1933 nach dem Scheitern einer großen Koalition der demokratischen Parteien möglich. Also das ist die Meinung von Jörg Martin, die ich jetzt einfach mal weitergegeben habe. Wenn Sie eine Meinung haben, rufen Sie uns gerne an zum heutigen Thema. Wir fragen die Bundeskanzlerin auf der Suche nach einer Mehrheit und fragen, ist Angela Merkel gescheitert, wenn Sie eine Meinung dazu haben und wenn Sie sagen, nee, aus unserer Sicht ist das alles eine logische Konsequenz der unterschiedlichen Parteienprofile, dann rufen Sie uns auch gerne an 08000 441777. Das ist die kostenlose Servicetelefonnummer in der Redezeit auch heute. Ken Huhnke aus Bergedorf am Telefon. Guten Abend. Ken Kuhnke.
Guten Abend. Das ist richtig. Guten Abend. Ja, mein Beitrag geht in die Richtung, dass ich schon glaube, dass Frau Merkel eher davon profitieren wird, wie das Ganze gelaufen ist. Und wenn man jetzt einfach mal ein Wahlergebnis prognostizieren würde, würde ich auch davon ausgehen, dass sie 4-5% zulegt. Weil eins ist doch jetzt passiert. Erst nach der letzten Wahl haben sich CDU und CSU dann endlich mal verständigen können zu dem Thema Einwanderungspolitik mit einer gewissen Obergrenze in Anführungszeichen. Das heißt, der Punkt, für den sie abgestraft wurde, ist doch eigentlich weggefallen. Das heißt, sie könnte eigentlich Stimmen zurückgewinnen, die vielleicht frustrierte Wähler, die an dem Punkt ein bisschen kritisch waren, jetzt einfach mal protestweise die AfD gewählt haben. Die kann sie zurückgewinnen, denke ich. Die SPD ist nicht wirklich wählbar, weil sie gerade sich jetzt eben halt verweigert und Deutschland hilft. Dass man schon davon ausgehen kann, dass sie vielleicht mit 35-36% abschneidet. Die Grünen gegebenenfalls, die sich in dieser Sondierungssituation ja auch zumindest nicht ganz krass aufgestellt haben und ja auch gewisse Gemeinsamkeiten zur CDU gefunden haben, als durchaus fähiger Koalitionspartner zur CDU gewiesen haben. Und dass die beiden dann vielleicht gegebenenfalls zusammen die Stimmen bekommen, die man braucht, um eine Regierung zu bilden. Also insofern mathematisch könnte es gut für Sie laufen.
Also Sie sind der Meinung, für CDU, CSU könnte eine Neuwahl Vorteile bringen. Und sind Sie für eine Neuwahl, Herr Kuhnke?
Ich wäre am liebsten dafür, dass sich die SPD besinnt, um einfach zwei Chancen zu nutzen. Zum einen kann man jetzt, glaube ich, gute Forderungen stellen in dieser jetzigen Situation. Und zum anderen, ich als Normalbürger würde einfach gut finden, wenn sich Parteien auch ein wenig daran orientieren, was dem Volk gut tut. Und zurzeit brauchen wir wirklich Stabilität. Und die SPD könnte doch jetzt gerade gegenüber Deutschland in Anführungszeichen ein gutes Bild abgeben, indem man sagt, okay, wir haben verstanden, wir können als Partei jetzt Deutschland helfen. Also springen wir jetzt mal über unsere ganzen Hürden rüber und helfen Deutschland, indem wir jetzt noch einmal für 4 Jahre mithelfen. Natürlich nicht das, was man will, aber was dem Staat gut tut. Und das wird das Volk am Ende des Tages auch wieder gut finden.
Okay, vielen Dank. Ken Kuhnke aus Bergedorf, Wolfgang Wienecke aus Wernigerode. Guten Abend. WWW.
Schönen guten Abend. Ja, für mich ist das überhaupt nicht so, dass eine Person schuld ist an diesen gescheiterten Sondierungs- und Koalitionsgesprächen, sondern da haben 4 Parteien miteinander verhandelt und es ist nicht zu einem Ergebnis gekommen. Da sind alle beteiligt. Das ist dann auch nicht eine Schuldfrage. Die Frage ist, welche Konsequenz man daraus zieht. Und für mich ist die Konsequenz, die man daraus zieht, Wenn die vier es so in dieser Konstellation nicht miteinander richten können, dann soll doch der Bürger gefragt werden. Und er kann einfach nochmal bestimmen, wie für ihn eigentlich dann die Mehrheitsverhältnisse neu aussehen sollten.
Ich habe ja vorhin gesagt, müssen wir da nicht auch mal neue Angebote bekommen? Das heißt, im Grunde haben wir ja über dieses Personal, was da zurzeit miteinander verhandelt, abgestimmt. Wir haben abgestimmt über Frau Merkel als mögliche Kanzlerin, über Herrn Schulz als möglichen Kanzler. Wir haben auch über die Grünen und die FDP in dieser personellen Zusammensetzung abgestimmt. Nun sind die alle nicht in der Lage gewesen, Stand heute, bisher zumindest eine Regierung zu schaffen, von der wir sagen, okay, die hat eine gewisse Stabilität und von der haben wir auch das Gefühl, die ist richtungsweisend für die nächsten 4 Jahre. Wenn jetzt eine Neuwahl wäre, Herr Wienicke, würde ich Sie gerne persönlich mal fragen, würden Sie dann sagen, lass uns nochmal über dasselbe abstimmen oder würden Sie nicht auch sagen, möglicherweise, ich will Ihnen da jetzt nichts vorgeben, mit neuen Gesichtern könnte man nochmal einen neuen Input bekommen und hätte nochmal die Möglichkeit, über was Neues abzustimmen?
Ich persönlich wäre überhaupt nicht so dafür, über Personen abzustimmen, sondern für mich geht es einfach mehr um Inhalte. Und ich glaube, da ist auch ein Mangel gewesen. Die Inhalte, die einzelnen Parteien haben, sind einfach entweder zu flach oder nicht deutlich genug klar gemacht worden.
Okay. Deutliche Kritik an dem, was die Parteien an den letzten Monaten gesagt haben.
Also,
wer ist dran?
Ja,
wenn du mal alle. Geben sich selber das Wort. Ich gebe jeden von Ihnen jetzt eine Minute.
Das Statement von Herrn Kuhnke animiert da doch direkt was dazu zu sagen, weil ich nämlich glaube, dass er wirklich recht hat, dass sich die, anders als auch ich es vorher erwartet hätte, durch die Art und Weise, wie diese Jamaika-Gespräche zu Ende gegangen sind, die Position von Frau Merkel doch deutlich stabilisiert hat. Und dass meine Vermutung auch wäre, wenn es zu Neuwahlen kommt, dass die Deutschen doch immer noch gerne eine Regierung hätten. Sprich, also dass die beiden einzigen Parteien in diesem Land, die Stand heute bereit sind, Regierungsverantwortung zu übernehmen, nämlich die Union und die Grünen, doch deutlich besser abschneiden würden und möglicherweise es sogar zu einer eigenen Mehrheit schaffen könnten, wäre meine Prognose. Und ich habe auch das Gefühl, dass in beiden Parteien ein bisschen darauf spekuliert wird. Und das setzt natürlich wiederum die SPD massiv unter Druck, die nicht weiß, die keine geklärten Verhältnisse in der Parteiführung hat, die nicht weiß, mit welchem Spitzenkandidaten sie in so eine Wahl gehen sollte, die dann möglicherweise, um eine Neuwahl zu verhindern, jetzt doch noch umfällt in der Frage, ob sie koaliert wird.
Ich will mal auf den Punkt hinweisen, wenn wir über Neuwahlen reden. Das heißt, wir reden über Wahlen Ende April.
Ja.
Vorher wird das nicht sein. Das heißt, danach haben wir dann irgendwann eine Regierungsbildung, die ja mit Sicherheit nicht viel einfacher wird. Ich glaube nicht, dass sich die Dinge groß verschieben werden. Die Strukturen der Wahl oder das Wahlergebnis spiegelt ja irgendwo auch eine gesellschaftliche Debattenlage. Dann haben wir Sommer. Das heißt, dann ist mittlerweile eine Situation eingetreten, wo eine berechenbare, handlungsfähige deutsche Stimme beispielsweise in Europa nicht mehr dabei ist. Und für ein Wahlergebnis, das ja im Augenblick ja noch nicht ausgeschöpft ist. Wir tun gerade so, und die Verfassung sieht das ja auch nicht vor, als geht man einfach mal wieder zur Wahl. Sondern es gibt ja andere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit der Minderheitsregierung. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man in eine Minderheitsregierungslösung hineingeht. Die SPD redet ja im Augenblick gesichtswahrend davon. Sie können sich vorstellen, eine solche CDU-Minderheitsregierung, CDU-Minderheitsregierung zu stützen. Und dass man nach 2 Jahren oder nach einem Jahr sieht, na gut, das können wir dann noch anders machen. Dann hat man gesichtswahrend diese Zeit hinter sich gebracht. Also ich finde, den Schritt zu Wahlen zu machen, bevor man die Möglichkeit, die Verfassung und Parlamentssituation geben, ausgeschöpft hat, nicht wirklich angemessen. Und das finde ich etwas, was man auch verlangen muss. Und das ist ja, wie Sie sagen, wir werden ja keine neuen Personen haben. Es werden auch keine wirklich neuen Programme sein. Mhm. Dann gehen wir nach 4 Monaten oder 5 Monaten, die es dann 6 Monate, nochmal wählen. Und das kann doch eigentlich nicht der ernsthafte Umgang mit unserer Verfassung sein. Da muss doch, also da finde ich auch die Initiative des Bundespräsidenten richtig, zu sagen, jetzt lass uns mal gucken, was diesen machen, Möglichkeiten noch zu machen ist.
Paul Neute, das Thema Minderheitsregierung, es wird immer gesagt, das hätte in Deutschland keine Tradition. Da muss man sich ja von Traditionen auch mal verabschieden dürfen. Es sind ja Gott sei Dank in den vergangenen Jahrzehnten doch die ein oder andere Tradition, oder es ist die ein oder andere Tradition dann erledigt worden, die uns vielleicht auf lange Sicht gar nicht gut getan hätte. Es gibt ja jetzt auch erste Stimmen, die sagen, Mensch, dann wäre das Parlament wieder gestärkt, es würden heftigere Debatten stattfinden, es würde wirklich um Themen gestritten, man könnte sich über bestimmte Themen ja vielleicht sogar verständigen im Vorfeld, also Europa, die SPD immer an der Seite der CDU, und über die anderen Themen wird dann eben debattiert. Wäre das nicht tatsächlich sogar mal ein gutes Zeichen in Richtung dessen, was man in den vergangenen Jahren ja auch vermisst hat und weshalb ja möglicherweise auch eine Partei plötzlich im Bundestag sitzt, von der man bisher gesagt hat, die brauchen wir gar nicht?
Also erstmal teile ich auch die Skepsis nicht nur von Herrn Hüther, sondern auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch der meisten Hörerinnen und Hörer, die sich geäußert haben, jetzt sofort wieder wählen zu gehen in einer Situation, die dann doch ein ähnliches Ergebnis wieder hervorrufen würde und in die man jetzt gar nicht so schnell mit neuem Personal auftreten könnte, beide großen Parteien nicht. Wobei man ja auch nicht vergessen darf, die Probleme der CDU und der SPD sind diametral voneinander unterschieden. Die CDU hat eine Kanzlerin, über die jetzt viel Überdruss, wir haben es ja auch mehrfach gehört, Begrenzung der Amtszeit geäußert wird. Herr Schulz, meine Güte, wie viele Tage ist er schon im Amt und jetzt soll er wieder abgesetzt werden? Also das Problem der SPD ist ja wirklich ein vollkommen anderes als das der CDU. Also Möglichkeiten
hat das nicht
ausschöpfen.
Bei der SPD auch Tradition, dass sie ihre Vorsitzenden schnell mal wieder absetzen.
Seit Willy Brandt, und der ist auch schon eine Weile nicht mehr Vorsitzender, hat das Tradition. Also andere Möglichkeiten ausschöpfen, ob das jetzt eine Minderheitsregierung sein wird, ob eine Minderheitsregierung nun gerade in der Lage sein sollte, politische Debatten, so wie Sie das, Herr Kuhn, gerade versucht haben zu skizzieren, wieder neu zu beleben. Also das hätte doch nun eigentlich wirklich gerade und könnte vielleicht noch immer eine Jamaika-Koalition sein, im Gegensatz dann, im Unterschied zu, lassen wir die AfD mal im Moment außen vor, im Gegensatz zu einer Opposition, die vor allen Dingen aus SPD und Linker gebildet wird. Also, wenn man das nochmal auf der Rechts Links-Skala mal ganz platt sagt, eine eher bürgerliche Regierung gegen eine linke Opposition. Das war doch der Wunsch von vielen. Das war ja auch der Wunsch eigentlich der SPD, als sie gesagt hat, wir verabschieden uns jetzt mal, wir gehen in die Opposition. Da sind die bürgerlichen Kräfte, einschließlich ihr Grünen. Ihr seid auch viel zu sehr verbürgerlicht und wir machen eine klare Opposition gegen euch. Große Koalition auseinanderziehen ist ja schön und gut, aber eigentlich dann doch eben in genau dieser parlamentarischen Konstellation, der die FDP vor allen Dingen oder auch höhere Umstände sich verweigert haben. Also Minderheitsregierung ist nicht des Teufels, aber das funktioniert nur eine begrenzte Zeit, sicherlich nicht 4 Jahre. Ich würde sagen, das könnte aber genauso wie auch eine große Koalition, wenn ich Herr Schulz wäre, würde ich sagen, jawohl, wir machen die große Koalition, wir machen das für 1 oder 1,5 Jahre und dann wählen wir 2019 oder 2020, sagen wir mal 2019 neu, dann gibt es 2 Vorteile, dann bin erstens ich, Herr Schulz, nicht mehr da und die Wähler haben eine klare Alternative.
Naja, er wird sich ja nicht freiwillig verabschieden.
Und zweitens hat die CDU dann auch gelegen, jetzt kann die CDU ja nur wieder mit Angela Merkel antreten. Ja. 2019 könnte die CDU.
Aber auch da
gut mit
lösen wir Wahlen antreten. Nicht einfach so aus, nein, und das nein. wissen Sie. Wir haben ja keinen, wir kündigen ja nicht einfach Wahlen in 2 Jahren an. Auch das lässt die Verfassung nicht zu. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht in Lösungen hineinlaufen.
Dass wir nicht zu sehr fantasieren, nicht?
Die da gar nicht greifbar sind, nicht am Ende des Tages.
Okay.
Na, denken Sie an 1982, 83, Herr Hüther.
Ja, aber das war eine wirklich Ausnahmesituation, wo ein Wechsel nach 13 Jahren stattgefunden hat mit einer fehlenden inneren Legitimation. Ja. Wir holen uns diese Legitimation. Das kann man jetzt alles nicht argumentieren.
Am Telefon, Ramona Schumann aus Hannover. Guten Abend.
Guten Abend, hallo. Ich teile diese Auffassung, was die Nachwahlen angeht. Das hat aber auch noch einen ganz praktischen Aspekt. Also es gibt keine neuen Programme, es gibt keine neuen Personen. Die stampfen die Parteien auch nicht so eben aus dem Boden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es muss auch organisiert werden. Irgendjemand muss 2 Vorstände einberufen. Das Ganze muss auch praktisch umgesetzt werden. Und da sehe ich einfach ein großes Problem. Es hat einfach auch, ist auch eine Form von Geldverbrennen auch so gestanden. Ja. Dieses Thema Minderheitenregierung finde ich ganz spannend aus vielen Gründen. Ich halte es auch für eine Stärkung der parlamentarischen Demokratie. Wir haben eine repräsentative Demokratie. Die Menschen haben gewählt, die sie gewählt haben. Dazu gehört, auch wenn es mir als Sozialdemokratin wehtut, die AfD nun mal auch, weil wir diese einfach diese Strömung haben im Land. Und ich halte es für einen ganz guten Weg, wenn Frau Merkel, die sich ja als Kanzlerin begreift und die ohne Zweifel gute Sachen gemacht hat und Großes geleistet hat in Zusammenarbeit mit der SPD in den letzten Jahren, dann auch die Chance hat, nochmal zu zeigen, wie es geht, wenn man sich Mehrheiten suchen muss. Mit einem vielleicht auch sehr bunten Kabinett aus verschiedenen Gruppierungen, das eben nicht nur vielleicht CDU oder Grünen oder SPD oder so gestützt ist, sondern dass wirklich auch dass diese Breite, die das Parlament mit sich bringt, auch widerspiegelt. Also ich halte das für eine Chance für Deutschland.
Ja, interessante Anregung. Würden Sie denn auch sozusagen Minister sich von außen wünschen, wenn Sie jetzt schon mal so einen Wunschzettel abgeben dürfen, so 6 Wochen vor Weihnachten, weil welche, die nicht in den Parteien etabliert sind, sondern vielleicht sogar richtige Experten, die sagen, also wir gehen in die Regierung und stellen uns dann dem Parlament?
Da schlagen 2 Herzen in meiner Brust. Die Regierungen haben in der Vergangenheit oft mit Experten von außen gearbeitet, meistens in Form von Beratern. Das war semi-erfolgreich in meinen Augen. weil man einfach ein gewisses Gespür für Parlamentarismus braucht. Man braucht ein Gespür für Verwaltung. Und eine Verwaltung, gerade auch eine Bundesverwaltung, funktioniert nun mal nicht wie ein mittelständisches oder ein Großunternehmen. Das hat einfach andere Regeln, es hat andere, zwangsläufig andere Rahmenbedingungen, schon aufgrund der Gesetzgebung. Es muss auch so sein in meinen Augen, weil solche Sachen wie Gleichheitsgrundsatz und all die Dinge, die im Grundgesetz einfach verankert sind, für mich da auch einfach Vorrang haben. Mhm. Und da funktioniert es nicht ganz nicht so und es gibt eine gewisse Sicherheit. Also manchmal werden Behördenstrukturen als starr empfunden und empfunden, dass sie nicht so besonders praktisch sind, aber sie
die geben auch Sicherheit.
Sicherheit.
Okay.
Sie geben Sicherheit, genau, sie geben Gleichbehandlung.
Okay. Vielen Dank, Ramona Schumann aus Hannover. Wilhelm Ströbig aus Göttingen. Guten Abend.
Guten Abend. Vielen Dank für die Sendung. Mir fiel ein, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher ins Himmelreich ein. Folgender Gedanke. Wenn ich mir anschaue, wer da sondiert hat, da saßen CDU, CSU, FDP, SPD und die Grünen dabei. Bis auf die Grünen sitzen alle das Vermögen und das Einkommen im Nacken. Mittelstandsvereinigung, Burschenschaftler, Berliner Kreis, Seeheimer Kreis, Freiberufler. Also, wenn ich was umsetzen möchte und dafür Kohle brauche, und wir hätten einige Themen zum Umsetzen, Bildung, Digitalisierung, Umweltschutz, Flüchtlinge, dann brauche ich Kohle. Mhm. Mir ist aufgefallen, die Grünen scheinen als erste irgendwas nachgegeben zu haben. Die hatten eigentlich auch keine finanziellen Interessen. Die FDP ist ausgestiegen. Von der hatte ich irgendwo mal in den letzten Tagen gehört, dass die sehr große Bauchschmerzen damit hatten, dass der Soli nicht reduziert wird. Mhm. Eine schwarze Null, die Schäuble immer profitiert, ist immer eine Frage dessen, wie viel ich einnehme, wie viel ich ausgebe. Wenn ich also diejenigen, die Geld haben, Vermögen oder Einkommen, nicht stärker besteuern möchte, dann kann ich bestimmte Sachen nicht umsetzen. Wenn ich das allerdings mache, dann ist selbst ein Flug zum Mond kein Problem.
Ja, ich würde es gerne noch mal mit den Experten weiter besprechen. Und vielleicht sagen Sie es noch mal ganz gut, wobei wir Jamaika ja eigentlich schon hinter uns gelassen haben, gesagt haben, das ist wahrscheinlich wirklich keine Option mehr für die Zukunft. Aber
also das war heute.
Vielleicht können Sie es noch mal kurz zusammenfassen. Waren das überhaupt Partner, die jemals zusammengepasst hätten? Oder war das von vornherein zum Scheitern verurteilt?
Naja, also was der Hörer Herr Ströbig ja angedeutet hat, da ist schon ein bisschen was dran, dass es ja Bedenken gab, so eine Jamaika-Koalition würde vielleicht das soziale Element nicht ausreichend abbilden. Ich glaube, dass das ja Frau Merkel schon im Blick hatte und sie hat ja auch schon so Andeutungen gemacht, dass in so einer Konstellation sich die Union sozialpolitisch noch mal deutlich weiter links als bisher hätte positionieren müssen, um sozusagen sozial übergreifend das Spektrum im Blick zu behalten, was sonst in der Großen Koalition die SPD abgebildet hätte.
Also wir haben uns nicht mal genug die Geld in die Programme angeschaut. Wir hatten nicht den Eindruck, dass es nicht gehen könnte. Also wenn Sie wirklich alles nebeneinander legen, dann haben Sie Themen, da ist es schwieriger und haben gesagt, da ist ein größerer Kompromissbedarf. Es gab andere, auch das Thema Steuersenkung war am Ende ja klar definiert. Die schwarze Null, die Frage auch, kann man Privatisierungserlöse für die Digitalisierungsinfrastruktur nehmen? Und ich meine, man muss ja eins sehen, wann haben wir schon mal in der Republik Koalitions- oder Sondierungsgespräche gehabt unter einer solchen finanzpolitischen Situation mit Überschüssen im Staatshaushalt, mit Überschüssen in beachtlicher zweistelliger Milliardenhöhe, die ja auch nicht nächstes Jahr einfach weg sind, sondern das heißt, man hat Gestaltungsspielräume, daran wäre es nicht gescheitert und daran ist es auch am Ende nicht gescheitert, sondern es ist eher eine kulturelle Frage und eine Frage, ob alle sich wirklich gleichermaßen auch als handlungsfähig angesehen haben.
Ja, man muss ja sagen, bei den beiden großen Themen, nämlich Einwanderung und Klima, da war ja sozusagen die Kompromisslinie, das große Projekt, würde ich fast sagen, schon vorgezeichnet. Einwanderungsgesetz, Humanität und Ordnung, wie Özdemir immer gesagt hat. Klimaschutz, mehr Klimaschutz, aber mit mehr Marktwirtschaft. Ja. Also an den Inhalten ist es wirklich nicht geschafft.
Wir wollen jetzt auch nicht mehr über Jamaika reden. Ja.
Aber ich würde gerne noch was zu Frau Schumann sagen, weil sie auch so
ganz kurz.
Interessante Bemerkungen
zur
Minderheitsregierung oder Allparteienregierung. Das ging ja so ein bisschen durcheinander. Das ist auch eine interessante Überlegung wert. Also wenn Minderheitsregierung, dann könnte das ja tatsächlich eine reizvolle Überlegung sein, dann kein ganz klassisches CDU-CSU-Kabinett zu machen, sondern als ein sozusagen Lockmittel an die Parteien, die kooperieren wollen, auch ein paar Positionen auch unabhängig zu besetzen.
Mhm. Stefan Siegel ist noch am Telefon aus Hamburg. Guten Abend, Herr Siegel.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. prima, dass es noch klappt. Ich habe eine Frage wegen der Zeit. Ich habe da als Wahltermin, habe ich da irgendwie gehört, den 22. April. Mhm. Ja, heute haben wir den 22. November. Eigentlich hat ja der Bundestag schon so irgendwie so 30. in Betrieb eingestellt. Nach dem 22. April sind ja wahrscheinlich auch wieder ein, zwei Monate Koalitionsverhandlungen. Also aus meiner Sicht sollte das jetzt bis Weihnachten vom Tisch. Entweder Herr Lindner kommt nochmal zurück oder Herr Schulz denkt drüber
setzt sich dahin.
Ja. Am 22. Dezember steht Frau Merkel da und ist das dritte Mal nicht gewählt und der Herr Steinmeier sagt Wahlen. Alles andere macht doch keinen Sinn. Und dann wären die Ende Februar oder kenne ich, ob die Parteien das organisieren können.
Februar ist möglich.
Ja, ja. Nur was machen dann Wahlen Sinn, wenn Kubicki sagt, naja, dann fangen wir nach den Wahlen dann halt nochmal zu viert an zu verhandeln. Ja. Also das kann ich auch noch jetzt schon machen.
Und Wahlen im Februar sind auch nicht so angenehm, es ist noch ziemlich kalt draußen. Da muss man erstmal zum Wahllokal kommen.
Ja, was die eine Hörerin eben sagt, das hat ja auch einfach organisatorische Vorläufe.
Also ja, aber grundsätzlich ist das mit den Wahlen, also erstmal teile ich nicht die Einschätzung, dass wir keine andere Ausgangssituation haben. Wir haben eine völlig andere Ausgangssituation. Die Wähler, die beim letzten Mal für die SPD und für die FDP gestimmt haben, wussten nicht, dass sie ihre Stimme für Parteien abgeben, die nicht bereit sind, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das wird, glaube ich, die Lage ganz erheblich verändern. Und das Argument, was Frau Schumann vorhin brachte mit den Kosten, das finde ich nun wirklich lächerlich. Erstens mal ist Demokratie nicht von Kosten abhängig und zweitens kostet so eine Bundestagswahl ungefähr 80 Millionen Euro. Das ist 1 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Ich glaube, das sollte uns die Demokratie dann wirklich
werden. Naja, gut, nun sind die Meinungen unserer Hörerinnen lächerlicher, wollen wir. Das ist ganz wichtig. Aber Sie haben, ich weiß, was Sie meinen. Sie sagen natürlich klar, also das kann es dann letztlich daran kann es nicht scheitern. Unsere Demokratie muss so und eigentlich jeden Euro wert sein. Das ist völlig richtig. Ja, wir sind fast am Ende unserer heutigen Sendung. Wir haben gefragt, ist Angela Merkel gescheitert? Die Bundeskanzlerin ja immer auf der Suche nach einer Mehrheit, mittlerweile unterstützt ja von Bundespräsident Steinmeier. Und die beiden haben ja eigentlich immer schon ganz gut miteinander gearbeitet. Gegeneinander war das ja für Steinmeier nicht so erfreulich damals. Wie geht's jetzt weiter, Professor Dr. Michael Hüther? Was sagt die deutsche Wirtschaft? Also können Sie sich noch länger Zeit so eine kleine Hängepartie, die wir zurzeit haben, die ja keine Dramatik ausstrahlt, das muss man ja auch mal sagen, strahlt ja keine Dramatik. Können wir uns das leisten? Mit der Bitte um eine kurze Antwort, wir haben nicht mehr viel Zeit.
Es ist keine Regierungskrise und auch keine Staatskrise, das ist erstmal wichtig. Und ökonomisch hat das kurzfristig keine Bewandtnis. Die deutsche Wirtschaft ist sehr robust aufgestellt, sie sucht nach Arbeitskräften, sie investiert, sie ist umgeben von einer europäischen Stabilisierung in einer auch relativ kräftigen Weltwirtschaft. Also von daher werden wir kurzfristig hier keine Folgen haben, aber mittelfristig ist klar, es müssen Entscheidungen getroffen werden. Digitale Infrastruktur, demografischer Wandel, Europa und die größte Sorge, die ich habe, dass wir in Europa langsam hinten runterfallen. Man wird nicht ewig in Brüssel und vor allen Dingen bei den anderen Partnern darauf warten, dass Deutschland wieder in gleicher Weise mitreden kann. Und das kann teuer werden.
Professor Paul Nolte, Historiker, Soziologe an der Freien Universität Berlin. Wird die SPD ranrücken?
Ich würde es ganz ähnlich sehen. Also wir sollen die Situation nicht dramatisieren, aber bitteschön, eine verantwortlich handelnde Regierung brauchen wir doch. Und die sollte es auch geben. Zunächst einmal, das war ja, glaube ich, auch der Konsens in dieser Runde, zunächst einmal auch auf der Grundlage des Wahlergebnisses, das wir haben. Da sind noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Und der Person und dem Amt des Bundespräsidenten kommt da eine ganz große Bedeutung zu. Und wir wollen mal sehen, wenn morgen Martin Schulz Schloss Bellevue verlässt, vielleicht sieht dann die Welt schon ein bisschen anders aus.
Ja, die ersten Stimmen aus der SPD kommen ja schon, dass man sich zumindest mal Gesprächen öffnen will und da verschiedene Möglichkeiten sind diskutiert worden. Ralf Beumann, Korrespondent bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Autor von dem Buch Die Deutsche, Angela Merkel und wir. Was glauben Sie, wird Angela Merkel eine Mehrheit zusammenbekommen und die nächste Kanzlerin sein? Setzt sie sich nochmal durch?
Also sicher ist nichts, aber die Chancen, glaube ich, sind deutlich gestiegen innerhalb der Partei und auch was mögliche Neuwahlen betrifft oder eben eine mögliche große Koalition mit der SPD, was ja auch die aufgeregte Diskussion der SPD zeigt. Und mein Eindruck ist, dass doch mal wieder entgegen allem, was manche Leute gedacht haben, ich vielleicht auch zwischendurch, Angela Merkel die ist, die mal wieder etwas mehr vom Ende gedacht hat, als der eine oder andere der übrigen Akteure.
Wieso, haben Sie vom Scheitern her gedacht oder was meinen Sie?
Nein, ich meine, wenn man sich Schulz anschaut, ist doch die Entscheidung der SPD in die Opposition zu gehen, war überhaupt nicht vom Ende her gedacht.
Nee, gut, das ist aber auch extrem vom Ende nicht her gedacht.
Ja, Lindner war total überrascht von dieser Situation, dass er möglicherweise in die Regierung muss. Ja. Also da haben sich mehr getäuscht als Frau Merkel.
Trotzdem noch eine persönliche Frage über Angela Merkel. Ist das eigentlich vorstellbar, aber so wie Sie sie kennengelernt haben, so wie Sie sie auch recherchiert und skizziert haben, ist das möglich, dass die angesichts dieser ja doch zurzeit etwas ja nicht klaren Positionierung und da gibt es Ärger ein bisschen aus der eigenen Partei und von anderen und die Öffentlichkeit steht gegen, dass die hinwirft und sagt, nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ich habe auch lange genug gemacht.
Naja, also kurz nach der Wahl und an dem Sonntagabend hatte ich mal kurz entsprechende Bedenken. Ich bin mir eigentlich inzwischen ziemlich sicher, dass ich es nochmal wissen will.
Unser Thema heute in der Redezeit. Ist Angela Merkel gescheitert? Die Bundeskanzlerin auf der Suche nach einer Mehrheit. Die nächsten Tage werden interessant, was sich da noch alles tut in Berlin. Wir haben diskutiert mit Ralf Bollmann, dem Korrespondenten bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem Autor des Buches Die Deutsche, Angela Merkel und wir, mit Professor Paul Nolte, Historiker, Soziologe an der Freien Universität in Berlin und Professor Dr. Michael Hüter, Direktor am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Und wir haben gerne auch diskutiert mit Ihnen. Vielen Dank für Ihre vielen Anregungen, die wir bekommen haben per Telefon oder auch per Mail. Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert. Das Thema morgen in der Redezeit: Wege aus der Wegwerfgesellschaft. Wie können wir Müll vermeiden? Sie können dann wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort auch im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Morgen um 21.05 Uhr heißt es Wege aus der Wegwerfgesellschaft. Wie können wir Müll vermeiden. Mein Name ist Andreas Kuhn. Wir vom Team der heutigen Redezeit wünschen Ihnen wie immer einen schönen, entspannten Abend. Bei uns gleich die Nachrichten und danach Play Jazz, heute mit Ralf Dorschel. Und es wird einen Talk geben mit Carsten Jahnke, ganz berühmter, bekannter Konzertveranstalter aus dem Norden. Er wird 80 und wir gratulieren natürlich. Und der Talk ist sicherlich ganz besonders interessant. Der Mann hat unheimlich viele Konzerte veranstaltet und weiß sicherlich eine Menge zu berichten. Play Jazz gleich mit Ralf Dorschel bei uns bei NDR Info. Schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.